Mich würde als Einstieg vielleicht zunächst mal Ihr persönlicher Bezug zu Magnus Hirschfeld interessieren. Sie waren in den 70ern ja Student und wie sind Sie damals auf Magnus Hirschfeld gestoßen? Also was hat Sie an diesem Typen Hirschfeld so interessiert?
Ich war damals in einer schwulen Studentengruppe, Homosexuelle Aktion West-Berlin, und da haben wir Emanzipationspolitik machen wollen und sind dann auch ziemlich bald darauf gekommen, dass es eine Vorgeschichte gibt für die Sachen, die wir machten. Und kamen dann unvermeidlich auf den Namen Magnus Hirschfeld. Er war der Erfinder dessen, was dann später Schwulenbewegung hieß. Mhm. Er hat in Berlin 1897 die erste Organisation für Schwule gegründet. Die hatte das Ziel, die Gesellschaft aufzuklären darüber, dass Schwule auch Menschen sind und keine Monstren, und vor allem das Strafrecht zu ändern. Damals war der Paragraph 175 auch schon seit Gründung des Deutschen Reiches im Strafgesetzbuch, und den abzuschaffen war das Ziel von der Organisation, die Magnus Hirschfeld gegründet hatte.
Wenn wir zurückblicken, also da muss man ja relativ weit zurückblicken. Ich habe mich selbst erwischt dabei, dass ich verwundert war, wie weit das schon zurückliegt. Der ist ja 1861 geboren, hat also die Zeit des Deutschen Kaiserreichs erlebt und dort dann als Sexualforscher gewirkt. Ich kann mir vorstellen, dass im Kaiserreich Sexualforschung und vor allem auch jemand wie Hirschfeld, der ja nicht nur allein von zwei Geschlechtern redet, darauf kommen wir gleich, dass der schon auch angeeckt hat in der damaligen Gesellschaft. Gab es das Konflikte mit Politik oder mit auch Mitmenschen? Und wenn es solche Konflikte gab, wie haben sich die ausgedrückt? Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen?
Ja, also Hirschfeld war Arzt und Wissenschaftler und war durch diese Aktion in seiner Wissenschaftlerkaste natürlich isoliert und ein Außenseiter. Er hatte durchaus den Anspruch, nicht nur als Arzt zu praktizieren, sondern auch in der Hochschule zu lehren. Und dieser Zugang zur Hochschule wurde ihm lebenslänglich verwehrt. Er hat dann 1903, glaube ich, zum ersten Mal eine empirische Untersuchung gemacht über die Verbreitung der Homosexualität unter Männern. Er hat 3000 Studenten der Technischen Hochschule in Charlottenburg befragt und hat rausgekriegt, dass 2% von denen sagten, sie machen gerne Sex mit Männern. Und daraufhin wurde er angezeigt wegen Beleidigung und wurde auch zu 200 Mark Geldstrafe verurteilt. Das war so eine handfestere Sanktion, die er erlebt hat für sein Engagement. Wirklich schlimm wurde es erst nach dem Ersten Weltkrieg. Wurde dann ein Attentat auf ihn verübt von frühen Nazis in München. Mhm. Und das hat er überlebt, aber es war dann eine neue Qualität der Verfolgung, der Emanzipationsbewegung.
Mhm. Am Ende des 19. Jahrhunderts, da entwickelte Magnus Hirschfeld ja, wenn wir uns mal angucken, eben was er wissenschaftlich so gemacht hat, da entwickelt er eine Theorie des dritten Geschlechts oder vielleicht auch keine Theorie, vielleicht wissen Sie das besser. Jedenfalls beschäftigt er sich mit Übergängen zwischen verschiedenen Geschlechtern. Und da interessiert mich, was Magnus Hirschfeld denn da rausgefunden hat. Also was beschreibt er da, wenn er von mehr als zwei Geschlechtern ausging?
Nach meiner Ansicht, seine bleibende Bedeutung ist die Leistung, die ihn erinnernswert macht heute noch, ist, dass er sagte, jeder Mensch ist ein individuelles Geschlecht, ein unverwechselbares, unwiederholbares Geschlecht. Und das machte er daran fest, dass die Männlichkeit und die Weiblichkeit in jedem einzelnen Menschen einzigartig gemischt ist. Also es gibt keine totalen Männer, das ist nur so eine fiktive, ideale Annahme, und es gibt keine komplett hundertprozentigen Frauen. Die Wirklichkeit spielt sich dazwischen ab. Man kann die dann auf einer Skala abbilden, wo unendlich viele Punkte sind, und jedes Individuum ist durch seine individuelle Mischung von Männlichkeit und Weiblichkeit einer dieser Punkte auf dieser Skala, auf der es dann eben so wie auf jeder Geraden unendlich viele Punkte gibt.
Sie haben ja schon jetzt betont, dass es nicht so einfach war im wissenschaftlichen Betrieb, als Magnus Hirschfeld mit seiner, was heißt eigenwilligen, zumindest für seine Zeit recht neuen Gedanken da Fuß zu fassen beziehungsweise da zu forschen. Was mich gerade anspringt, ist die Frage, wie dann so eine Freud-Schule zum Beispiel damit umging. Also gab es da einen fruchtbaren Austausch, weil man hat sich ja dann letztlich schon mit was beschäftigt, was denn auch in der Psychoanalyse eine große Rolle spielt, wahrscheinlich nämlich Geschlechtsidentität. Gab es da irgendwie einen Austausch beziehungsweise auch Diskussionen unter Freudianern oder Freud selbst etwa in Hirschfeld?
In jedem Fall 1904 hat Freud sein epochales Buch 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie herausgegeben. Das wurde von Hirschfeld und seinen schwulen Freunden sofort rezipiert und es kam auch zu einer Beziehung zwischen Freud und Hirschfeld. Die ging so weit, dass 1910, glaube ich, die erste Psychoanalytikervereinigung außerhalb Wiens in Berlin gegründet wurde. Von Hirschfeld und einem jungen Psychoanalytiker, Karl Abraham, und 2 anderen Leuten. 1912 kam es dann zum Bruch. Und der Dissenspunkt war, Hirschfeld sagte, die Homosexuellen sind nicht krank, sondern es ist eine ganz normale Varietät in der Menschheit. Freud sagte, wer homosexuell ist, der ist entwicklungsgestört und diese Störung kann durch Psychoanalyse, psychoanalytische Behandlung geheilt werden. Das war natürlich unvereinbar und führte dann dazu, dass man sich nicht bekämpfte, aber sich voneinander entfremdete.
Ja, wenn wir jetzt zurückblicken in die Geschichte, Sie haben schon ein bisschen was angesprochen, vielleicht können wir da ein bisschen genauer drauf eingehen, nämlich mit dem Ersten Weltkrieg brach ja dann ein Ereignis rein, das für eine ganze Generation als ein grundlegender Bruch wahrgenommen worden ist und mit der Zerstörung und dem Leid des Krieges gingen dann auch grundlegende gesellschaftliche Umbrüche einher. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Novemberrevolution etablierte sich dann eben die Weimarer Republik. Wenn wir in diese Zeit schauen, vor 1933, inwiefern hatte Hirschfeld damals noch Forschungsmöglichkeiten und inwiefern hat er da eben in den 1920er Jahren in Deutschland auch die Debatten um Sexualität vielleicht beeinflusst?
Die hat er in hohem Maße beeinflusst und hat eigentlich die Politik weitergeführt und die Sexualpolitik weitergeführt, die er schon im Kaiserreich begonnen hatte. Es kam da eigentlich keine neue Qualität hinzu. Die neue, wenn überhaupt, war die neue Qualität, dass er für seine Aufklärungsarbeit zum ersten Mal den Film benutzte. 1919 gab es den ersten schwulen Film der Welt, anders als die anderen. Der wurde dann aber gleich wieder verboten. Aber es war immerhin ein neues Feld, was er erprobt hat. Und sonst ging es weiter wie bisher. Es gab einen neuen Entwurf für ein neues Strafgesetzbuch. Das sah vor, dass die Strafen für Homosexuelle verschärft werden sollten. 1929 wurde der Schwulenparagraf im Strafrechtsausschuss des Reichstags diskutiert und darüber abgestimmt, dass einfache Homosexualität künftig straffrei bleiben sollte. Am nächsten Tag wurde aber über den 2. Paragraphen, der da das Schwulenstrafrecht regeln sollte, entschieden, dass der beibehalten wird und der sah dann zum ersten Mal vorsehen, dass Stricher strafbar waren, dass homosexuelle Handlungen mit Männern unter 21 Jahren bestraft werden sollte, alles mit 5 Jahren Zuchthaus. Und das war einerseits eine Verbesserung, andererseits eine Verschlechterung. Diese Verschlechterung oder diese Reform trat nie in Kraft, weil 1929 schon die Weimarer Demokratie so geschwächt war, dass da keine Entscheidungen im Plenum mehr stattfinden konnten. Und als die Nazis an die Macht kamen, wurde dieses Strafrecht, was in der Weimarer Republik vorbereitet wurde, dann umgesetzt. Und die Verschärfung des Paragraphen 175 war dann das Resultat der Machtergreifung der Nazis.
Und Magnus Hirschfeld ist aus diesem Anlass, also aufgrund der Machtergreifung der Nationalsozialisten, auch ins Exil gegangen, nach Nizza dann zuletzt. Auf welche Weise hat denn das Exil seine Forschungsmöglichkeiten geprägt? Also was bedeutete das für ihn, im Exil zu leben, auch und auch für seine Forschung?
Ja, das Exil hat alles zerstört. Er ist auf eine Weltreise gegangen, hat da sexualethnologische Studien betrieben in Asien und Afrika und Amerika und darüber publiziert. Aber Forschung in dem Sinne, wie es in Berlin möglich war, war dann unmöglich. Mhm. Und es war nicht erst 33, sondern ich sagte es schon, 1921 wurde ein Attentat auf ihn von Nazis verübt. Und dieser Druck der Nazis auf ihn, propagandistisch und auch physisch, der wurde immer schlimmer, sodass er schon 1930 Deutschland verließ und dann nie mehr zurückkehrte, einfach aus Selbstschutz. Und es ging dann schließlich darum, dass er sein Leben retten musste. Mhm. Und von Forschung und Wissenschaft kann da nicht mehr die Rede sein.
Mhm. Er ist ja dann 1935 auch im Exil in Nizza gestorben. Wenn man rückblickend jetzt auf sein Leben und auch auf die wissenschaftliche Arbeit von Magnus Hirschfeld schaut, inwiefern hat er denn in seiner Zeit Dinge eigentlich schon vorweggenommen und vorbereitet, die dann viel, viel später erst wirkmächtig geworden sind? Also wenn wir uns etwa den Feminismus oder die Homo- oder auch die Queer-Bewegung anschauen, gibt es da heute auch Bezüge oder ist er weitgehend in Vergessenheit geraten und die Magnus Hirschfeld Gesellschaft, die Sie ja auch mit initiiert haben, ist eine eher Ausnahme. Also welche Nachwirkungen hat Herr Magnus Hirschfeld auf die heutige Homo-Queer-Bewegung und vielleicht auch feministische Bewegung?
Er war ein notwendiger Vorbereiter. Dass es den Menschen, die heute leben und die das heute erleben, nicht bewusst ist, dass es diese Vollgeschichte gab, das ist eine Sache. Aber dass es so war, dass ohne seine Aktivität in dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts es nicht so gekommen wäre, wie es heute gekommen ist, und zwar weltweit in den meisten, also in eigentlich allen demokratischen Staaten gibt es eine deutliche Verbesserung der Lage der Homosexuellen, der Frauen und derer, die heute dann mit dem Gesamtbegriff Queer bezeichnet werden. Und das ist ohne diese Vorgeschichte nicht erklärbar.